Es freut mich, dass wir unser Studium über die Einheit in Christus fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Einheit und zerbrochene Beziehungen. Wir haben gesehen, dass Einheit nur einen Sinn macht, wenn man mehrere ist. Es ist nicht möglich, mit sich selbst uneins zu sein, obwohl manche würden das auch behaupten. Man kann eine Einheit nur haben in Beziehungen. Und wir haben gesehen, dass Gott uns unterschiedlich geschaffen hat und dennoch hat er eine Sache gemacht, die uns alle vereint und das ist unsere Identität. Wären Adam und Eva in ihrer Identität geblieben, hätten sie mit Gott nie einen Konflikt gehabt. Sie wären sich mit Gott nie uneinig geworden und wir wären heute in völliger Einigkeit mit Gott und untereinander. Aber da das verändert wurde, hat die falsche Identität die Grundlage der Beziehungen zerstört. Wenn das Ich bin, meine Mutter, mein Vater, meine Frau, die Kinder, Geschwister, Haustiere, wer auch immer, dann ist es die Frage, habe ich eine Beziehung zu diesen Menschen, um sie zu lieben, das heißt ihnen was zu geben? Oder habe ich mit diesen Menschen eine Beziehung, um geliebt zu werden, etwas von ihnen zu bekommen? Durch den Irrtum, durch die falsche Identität bin ich der Überzeugung, dass ich abhängig bin von dem, was andere tun, das heißt, ihre Gedanken wären schon gut, wenn ich sie könnte und wüsste, und von ihren Taten und von ihrer Existenz. Weil wenn sie nicht da sind, wovon soll ich leben? Wenn die Liebe, die ich brauche, das Bedürfnis des Lebens, abhängig ist davon, dass andere es mir antun, das heißt, andere es mir geben, dann bin ich völlig angewiesen auf die Taten und die Existenz anderer. Dass ich abhängig bin von Liebe, um sie zu nehmen und dann zu geben, ist richtig. Aber dass ich davon hinausgehe, dass andere mir durch ihr Tun mein Bedürfnis stillen oder gegebenenfalls wegnehmen können, ist natürlich nach dem Gesetz gar nicht möglich. Aber der Grund jeder Beziehungsstörung ist diese falsche Identität, in der die Beziehung, die wir mit anderen Menschen haben, zu einer nicht nur Abhängigkeitsbeziehung wird, aber zu einer Beziehung, wo der andere etwas tun muss, damit ich erfüllt bin. Und so denkt der Irrtum, wenn ich Gott bin, dass meine geistigen Bedürfnisse nur erfüllt werden können durch das, was andere tun. Das heißt, ich gehe in eine Beziehung, um von den anderen geliebt zu werden. Ich brauche die anderen, damit sie mir was geben. Ich muss was von ihnen bekommen. Damit muss ich natürlich automatisch, wenn die anderen nicht das tun, was sie sollen, über sie bestimmen. Weil sie sind mir ja verpflichtet. Ich habe ihnen nämlich was von mir gegeben, also sind sie mir verpflichtet, etwas wieder an mich zurückzugeben. Ich bin nicht nur bestimmend über sie, wenn sie was Falsches tun, aber ich würde auch über ihr Leben bestimmen. Sie müssen nämlich am Leben sein, damit ich befriedigt bin in meinem Bedürfnis. Der Mensch denkt, er braucht seine Toten. Der Totenkult ist nur entstanden, weil wir abhängig sind von dem Leben eines Toten. Und bin ich abhängig von dem Leben eines Toten, dann muss ich ihn wieder lebendig machen oder ich muss ihn in meiner Fantasie lebendig machen, weil ich kann ja nicht existieren ohne ihn. Er ist mir ja schuldig, mich zu lieben. Deshalb gehen Menschen zum Friedhof und suchen dort etwas, was sie nicht finden können. Neulich war ich im Ausland und habe dort eine Frau getroffen, die geht seit 8 Jahren 4-mal am Tag zum Friedhof. Warum geht sie? Ihr Mann ist vor 8 Jahren verstorben. Was sucht sie von einem toten Mann? Wozu braucht sie den toten Mann? Es ist völlig gegen jegliche Vernunft, dass ein Toter mir was geben kann. Und Dennoch lässt mich der Irrtum nicht los, weil er nimmt mich ja gefangen, wenn andere nicht mehr existieren oder nicht das tun, was ich will. Ich muss geliebt, respektiert, geehrt, gelobt und so weiter werden. Ich stehe in einem Anspruch. Und wehe, ich greife diesen Anspruch mal an und sage, ich muss nicht respektiert oder geliebt werden, dann kommen manchmal in meinen Vorträgen wirklich Menschen in die Schockierung, weil sie denken, andere schulden ihnen etwas. Noch schlimmer wird's, wenn andere was Falsches tun. Sie dürfen mir nichts Falsches tun, sie dürfen mich nicht anlügen, betrügen, stehlen, schlagen und so weiter. Ja, mit welchem Recht erhebst du dich über die anderen, dass sie das dir nicht antun dürfen? Ihr seht, wie tief im Menschen dieser Irrtum steckt. Wenn ich heute eine Frau frage, die verheiratet ist, hat dein Mann die Freiheit, dich zu betrügen? Tut er dir was an, wenn er fremd geht? Dann sagt jede ja. Dann sagt die Frau, deren Mann sie umgebracht hat, wieso hat er mir das angetan? Da sagt ein Kind seinem Vater, seiner Mutter, warum hat er mir das getan? Er hatte kein Recht, mir das anzutun. Ja, wer würde ihm denn das Recht nehmen? Ihr seht, alle Probleme, die in unseren Beziehungen aufkommen, kommen, weil jeder sich höher sieht als der andere und will ihm vorschreiben, Grenzen setzen. Sag ich, wer bist du, dass du deinem anderen, deinem Nächsten irgendeine Grenze setzt? Weil wenn du ihm die Grenze setzt, musst du ja höher sein als er. Ich sag den Kindern, die ihre Eltern nicht ehren können, was die meisten ja sind, ich meine, es sind erwachsene Kinder, wir sind ja alle Kinder von Eltern, dass wenn sie die Eltern richten, wenn sie sich auf eine oder andere Seite der Eltern tun, dass sie ja sie von oben betrachten. Wenn ein Vater oder Mutter irgendjemandem etwas schuldet, dann kann das Kind sie nicht ehren, weil jemand ehrt man, wenn man hochguckt oder wenn man runterguckt. Ist doch ganz klar, ehren kann man nur jemandem, auf den man hochschaut. Wenn aber derjenige, der mir etwas schuldet, der Vater da ist, dann schaue ich nicht nach oben, dann schaue ich nach unten. Und so denken auch die Menschen mit Gott, dass Gott ihnen etwas schuldet. Und weil Gott ihnen etwas schuldet, müssen sie ja höher sein wie er. Jeder, der mit Gott in einen Kampf eingeht, muss verstehen, dass er sich automatisch als höher wie Gott ansieht und sagt, ich habe einen Anspruch, Gott, dass du mir das oder jenes oder das andere gibst oder tust. Dieser Anspruch ist unter keinen Umständen irgendwo gerechtfertigt. Die Menschen beurteilen und verurteilen andere, wenn sie was Falsches tun, auch wenn es sie nicht unbedingt betrifft. Sie zeigen mit dem Finger. Dann müssen Menschen Zeit, Umstände, Geld, Güter und das Leben der Menschen um sie herum kontrollieren. Wir können nie Menschen kontrollieren, nie Geld kontrollieren, weil sie gehören nicht uns. Und Zeit geschweige denn. Wir sind der Meinung, jemand könnte uns Zeit stehlen. Das ist auch nicht möglich, weil die Zeit gehört nicht uns. Wir denken, wenn wir Macht haben über andere, desto besser geht es uns. So, ihr seht, alle Verhaltensweisen des Menschen in seinen Beziehungen beweisen, dass er sich höher hält als die anderen. Und damit haben wir Menschen Stress, Angst, Konflikte, Streit, Krieg, Krankheiten aller Art, Depressionen, Krebs, Diabetes, Bluthochdruck, Entzündungen und so weiter. Und alles gründet sich auf das Vertrauen auf Geschöpfe. Wir sind menschenabhängig. Wir leben aus der Menschenabhängigkeit und brauchen etwas, das die anderen uns tun. Wenn man das nochmal sieht, wir haben hier unseren Körper, die Hirnrinde, den Geist darüber, zwischen den zwei Linien haben wir das Unterbewusstsein und im Unterbewusstsein die tiefste oder höchste Stelle, wie man immer es nimmt, in einem Kreislauf, ist immer die Identität. Und wenn ich Gott bin, dann habe ich Erwartungen an andere, an Gott und auch an mich. Ich setze mich unter Druck. Ich habe Forderungen an andere, an Gott und auch an mich. Gewinn für mich ist die Erfüllung der Forderung. Die anderen müssen mir also die Forderung erfüllen, dann bin ich in Gewinn. Dann geht's mir gut. Wenn die anderen mir die Erwartungen und Forderungen nicht erfüllen, dann geht's mir schlecht. Also jetzt muss ich dann Maßnahmen ergreifen. Ich bin zornig, ich bin unzufrieden, ich muss sie zwingen, ich muss über sie Macht ausüben, weil sie schulden mir ja, das zu geben. Aber die Krankheit des Körpers beweist, dass das ein Irrtum ist. Wenn im Herzen wir alle ein Geschöpf Gottes wären, dann hätten wir wie viele Erwartungen an andere, an Gott und an uns selbst? Keine. Wie viele Forderungen hätten wir an andere, an Gott und an uns selbst? Keine. Wie wäre der Gewinn? Der Gewinn wäre durch das Handeln, indem ich meine Aufgabe erfülle, und der Verlust wäre, wenn ich meine Aufgabe, für die ich gemacht wurde, nicht erfülle. Wenn anderen ihre Aufgabe nicht erfüllen, kann ich dennoch zufrieden sein, freundlich sein, fröhlich, friedlich, geduldig und gütig, weil was die anderen tun, können mir weder Gewinn noch Verlust bringen, nur das, was ich tue. Und die Konsequenz ist die Gesundheit des Körpers. Gott hat alle Beziehungen unter Gesetz gestellt. Und wenn wir dieses Gesetz erfüllen würden, hätten wir null Probleme mit unseren Beziehungen. Wir würden von Gott nehmen, um die Liebe an alle weiterzugeben. Aber durch die Natur, mit der wir geboren sind, können wir das nicht. Wir können nicht von Gott nehmen. Unsere Identität macht uns von Geburt an, dass wir getrennt sind von Gott und uns an Menschen binden. Was wäre, wenn wir wirklich von Gott nehmen würden? Wie würde dann das aussehen? Wenn ich ein Geschöpf Gottes wäre, könnte ich mein Vertrauen nur auf Gott setzen, das ist nehmen. Und alles, was ich geben würde, käme dann aus Gott heraus. Dann wüsste ich, dass meine geistigen Bedürfnisse erfüllt sind durch das, was ich tue. Nicht durch das, was meine Frau tut oder mein Nachbar oder die Kinder oder die Katze. Meine lieben toten Verwandten brauche ich nicht, weil ich hatte sie ja nur, um ihnen etwas zu geben, nichts von ihnen zu nehmen. Durch ihre Taten oder durch ihre Existenz habe ich weder einen Gewinn noch einen persönlichen Verlust, weil sie gehören mir ja nicht. Ich bin nicht Herr über sie. Sie sind ein Individuum, gleichgestellt wie auch ich vor Gott. Darum kann ich traurig sein für die Verstorbenen, weil Gott einen Verlust hat. Ich kann Mitleid haben, sagen, Herr, ein Kind ist wieder gestorben. Aber da ich ja weiß, dass der Tod eh überwunden ist und dass Gott ein gerechter Richter ist über alle Menschen, über die Toten und Lebendigen, kann ich das in Gottes Hand tun und kann meinen Weg weitergehen, weil ich muss unabhängig sein von jedem anderen Leben, was den Geist anbelangt. Ich kann von einem Toten nicht abhängig sein. Deshalb brauchen wir unsere Toten nicht. Deshalb gibt es keinen Totenkult in der Heiligen Schrift. Und es gibt keine Verehrung der Toten und keine Notwendigkeit, die Toten zu ehren oder sie zu erinnern. Es gibt keine Notwendigkeit, Heilige oder wer weiß was zu haben, weil wir brauchen die Toten nicht. Wir brauchen auch die Lebendigen nicht, um Gewinn zu haben. Wir brauchen sie nur, um ihnen etwas zu geben. Das Gesetz der Individualität, das Gesetz, das Grundgesetz Gottes zeigt, dass Nehmen und Geben nur meine Tätigkeiten sind. Deshalb ist die Erfüllung der Gerechtigkeit nur das, was ich tue, nicht was andere tun. Deshalb können wir die Toten ruhen lassen. In Jesaja 48, 18, das war der Text, wodurch mich Gott wieder bekehrte. Da steht es so schön drin. O, dass du auf meine Gebote merkstest, so würde dein Friede sein wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie Meereswellen. O, dass du auf meine Gebote achtest. Wer muss sie denn erfüllen? Mein Nachbar für mich, meine Frau für mich, mein irgendein Toter, muss der für mich irgendwas erfüllen? Jegliche Vernunft müsste es uns verbieten, etwas von einem anderen Menschen für uns zu wollen. Jede Vernunft müsste es uns verbieten, einen Anspruch auf ein gleiches Wesen, was wir sind, zu haben. Ich bin nicht angewiesen, geliebt, respektiert, geehrt, gelobt und so weiter zu werden. Ich weiß nur, dass was ich tue, wenn ich andere liebe, wenn ich sie respektiere, wenn ich sie ehre, wenn ich gerecht handle, dann ist meine Gerechtigkeit wie die Meereswellen. Sie kommt nicht durch das Handeln anderer, weder vom Handeln Gottes. O, dass du auf meine Gebote achten würdest, so wäre dein Friede wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie die Meereswellen. Andere dürften mir was Falsches tun. Sie würden mir dadurch an meinem Bedürfnis nach Gerechtigkeit nichts abzwacken, weil es nicht meine Tat ist, was andere tun. So, wenn jemand Unrecht zu mir ist und Unrecht handelt, mich anlügt oder betrügt, dann tut er mir doch keinen Schaden, weil er kann mein Bedürfnis nach Gerechtigkeit nicht stillen. Das kann nur ich, indem ich Gottes Gebote halte, indem ich von ihm nehme und gebe. Handle ich gerecht, ist mein Bedürfnis gestillt. Handelt ein anderer ungerecht, dann ist er in der Not, nicht ich. Aber durch den Irrtum denken wir es anders. Ich verurteile andere nicht, wenn sie was Falsches tun, weil sie tun es ja mir nicht an und sie können mir durch ihr Falsches tun nichts anhaben. Ist das nicht befreiend? Ist es nicht fantastisch? Ich kann nicht kontrollieren, was mir gehört und ich versuche es auch nicht. Zeit, Geld, Menschen, Tiere, Mittel kann ich nicht kontrollieren. Sind sie nicht da, kann ich damit natürlich nicht umgehen, aber sind sie da, weiß ich, dass ich sie nehme und gebe. Angewiesen bin ich nicht, sie zu kontrollieren, weil ich kann sie ja nicht herstellen. Und ich brauche keine Macht über andere auszuüben. Ich bin nämlich gleichgestellt wie alle anderen. So, wie viel Stress hätten wir dann noch? Keinen. Wie viel Angst hätten wir dann noch? Keine. Wie viel Konflikte, Streit und Krieg gäbe es noch unter uns? Und Uneinigkeit? Keine. Und da daraus die Krankheit folgt, hätten wir auch keine Krankheiten mehr. Depressionen wären von gestern, Krebs wäre von gestern, Diabetes wäre von gestern, Blutdruck wäre nicht mehr zu finden, Entzündungen aller Art im Körper, Hautausschläge und so weiter. Sie wären alle weg, wenn wir nicht mehr die falsche Identität hätten. So schauen wir uns das ein bisschen an. Identität bestimmt Abhängigkeit. Bin ich ein Geschöpf Gottes, dann bin ich abhängig von Gott, weil ich muss ja irgendwo über Vertrauen nehmen. Und alles, was ich nehme, kann ich ja nicht halten, ich muss es geben. Aber ich kann es freigeben. Alle Taten, die ein Mensch tut, sind frei. Arbeiten, essen, trinken, schlafen, reden, lächeln, laufen, gehen, was auch immer. Alles sind frei. Unsere Taten. So, der Mensch hat eine Wahl beim Geben, was er tut mit dem, was er von Gott genommen hat. Aber das ist milliardenfach. Deshalb hat der Mensch nur eine Wahl beim Geben, nicht beim Nehmen. Das ist bestimmt vom Schöpfer. Ich muss von ihm nehmen, das ist die Ursache. Und ist die Ursache gut, ist die Folge auch gut. Wir lesen das in Lukas 6, 44, wo Jesus das so deutlich macht, wie es nur geht. Er sagt so, Ein jeglicher Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Denn man ließet nicht Feigen von den Dornen, und auch so ließet man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Baum bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein boshaftiger Mensch bringt Böses hervor aus dem bösen Schatz seines Herzens. Denn was des Herz voll ist, des gehet der Mund über. So schauen wir uns das an. Die ganz klare Realität, die wir uns vor Augen führen müssen, ist, dass die Wurzel bestimmt oder der Schatz bestimmt. Nun, was ist der Schatz im Herzen des Menschen? Es ist die Abhängigkeit, von dem er nimmt. Und die Identität bestimmt meinen Schatz. Der Mensch hat in sich keinen Schatz. Er hat nichts, was er aus sich herausholen soll. Dann was sagt Jesus hier? Aus dem guten Schatz seines Herzens. Weil die richtige Identität bindet ihn an den Schatz Gottes. Und damit bringt er aus seinem Herzen den Schatz Gottes heraus. Und ist er natürlich mit der falschen Identität, ich bin Gott, dann muss er von Luzifer abhängig sein und nehmen. Und dann gibt er. Und alle seine Taten sind aber jetzt unfrei. Auch wenn er denkt, sie wären frei. Er arbeitet nicht mehr frei, er tut nicht mehr, was er will. Er muss handeln entsprechend der Gefangenschaft, in der er ist. Und ist die Ursache böse, dann ist auch die Folge böse. So, der Schatz des Herzens ist also, von wem ich nehme. So, an wen bin ich gebunden? Ein Baum muss auch irgendwo holen und man sieht ihn und erkennt ihn an der Frucht. Aber jetzt ist es so in unserem Herzen, haben wir gebrochene Beziehungen, dann ist es ganz klar, dass wir aus Gott, aus einer falschen Identität leben, dass wir abhängig sind von Luzifer. Sind wir im Streit? Sind wir in Ärger? Dann wissen wir sicherlich, dass etwas an uns nicht stimmt. Habe ich Ansprüche an andere? Sind andere und haben mir was Falsches getan und ich bin darüber geärgert, dann weiß ich, ich bin falsch. Aber was ist es, wenn alles glatt läuft? Bin ich dann richtig? Was ist mit den Beziehungen, die anscheinend so gut sind und so innig? Sind sie richtige Beziehungen? Sie scheinen doch gut zu sein. Schaut, die Sache hier ist absolut. Die Quelle, woher etwas entspringt, bestimmt, ob die Folge, und das sind die Taten oder Gedanken, die zuerst kommen, gut sind oder schlecht sind. Das heißt, die Quelle, woher etwas entspringt, bestimmt alles. Ist jetzt die Quelle gut? Das heißt, bin ich ein Geschöpf? Dann bin ich automatisch an den Schöpfer gebunden. Und alles, was ich tue, ohne Ausnahme, ist richtig und frei. Aber bin ich nun mit der falschen Identität und bin an Luzifer und an die Menschen gebunden, dann ist alles ohne Ausnahme falsch. Geben wir ein Beispiel. Warum heiratet ein Mensch? Warum ist ein Mensch? Oder besser gesagt, fragen wir, und wir können immer das sehen, an wen unser Herz gebunden ist, wenn wir nach der Motivation fragen. Die Motivation fragt die Frage, für wen tue ich's? Für wen will ich gewinnen oder verlieren? Für wen handle ich? Und wenn ich ein Geschöpf Gottes bin, dann kann ich nur im Auftrage Gottes handeln, weil er hat mich ja zu einem Zweck gemacht, den konnte ich mir nicht aussuchen, aber der erfüllt mich, wenn ich ihn erfülle. Bin ich natürlich ein Gott, dann suche ich mir ja selbst mein Geschlecht aus, ich suche mir mein Sinn aus, mein Zweck, weil dann bin ich ja derjenige, der aussucht. Aber das ist der Irrtum. So, für wen tue ich, was ich tue? Weil, wenn es aus der Quelle des Egoismus, des Ich bin Gott, kommt, aus der falschen Identität, dann ist es falsch. Dann ist auch ein Glas Wasser, was jemand trinkt, eine falsche Handlung. Deshalb sagt die Schrift so deutlich, unsere Gerechtigkeit ist ein beflecktes Kleid. Weil auch wenn jemand recht handelt, äußerlich, aus der falschen Identität, ist es dennoch Sünde und falsch. Wir schauen uns Kapitel 13 an in Korinther, 1. Korinther 13. Dort sind positive Dinge aufgelistet. Sie sagt so, ab Vers 1. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so würde es, wäre ich ein tönend Erz oder eine klingende Schelle. Das heißt, egal wie schön ich reden würde, aber es käme nicht aus Liebe, sondern aus der Idee, ich bin Gott, ist es sinnlos. Und wenn ich weissagen könnte und müsste alle Geheimnisse und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, also dass ich Berge versetzte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Ihr seht, das sind positive Eigenschaften. Da steht, ich kann weissagen. Was ist schlecht an Weissagen? Was ist schlecht an Geheimnissen? Was ist schlecht an Erkenntnis? Was ist schlecht an einem wunderwirkenden Glauben? Jesus wird sagen, ich kenne euch nicht. Weichet von mir, den Gesetzlosen. Weil aus der falschen Identität können meine Taten gut sein. Sie können gut aussehen. Sie können nobel wirken. Ich kann aus der falschen Identität ein äußerliches, gutes, nobles Leben führen, wie der reiche Jüngling, wie Nikodemus und vielleicht, wer weiß, wie viele andere. Aber es wird dennoch nichts nützen. Ich kann aus der falschen Identität sogar meine Habe den Armen geben und meinen Leib verbrennen. Und würde ich's nicht aus der Motivation der Liebe tun, so wäre mir's nichts nütze. So überlegen wir ein bisschen. Gebrochene Beziehungen beweisen den Irrtum. Aber was machen gute Beziehungen aus? Habt ihr euch schon gefragt, wenn alles glatt läuft, habt ihr dann die Beziehung wirklich für Gott? Leben wir dann wirklich aus Liebe? Weil die Liebe sagt, sie sucht nicht das Ihre. Und wenn ich ein Glas Wasser für mich trinke, dann trinke ich es falsch. Und wenn ich ein Glas Wasser für den Körper Gottes trinke, trinke ich es richtig. Es ist dasselbe Wasser. Aber eins ist richtig. Die eine Tat kommt aus der richtigen Motivation, die andere kommt aus der falschen. So, es wird viel schwieriger werden, wenn Beziehungen gut sind, zu erkennen, ob man in der richtigen Identität ist oder in der falschen. Deshalb ist Gott so gnädig und erlaubt den anderen, dass ihre falsche Identität herauskommt. Dass es sogar in guten Beziehungen Nöte aufkommen. Dass man sieht, woran hängt man sich? An wen ist man gebunden? Weil die falsche Identität ist ja unbewusst und sie zeigt sich in guten Taten viel besser und ist versteckter hinter guten Taten wie unter schlechten. Deshalb haben wir gebrochene Beziehungen, haben wir Schwierigkeiten in Beziehungen. So lasst es uns als eine Hilfe ansehen, uns selbst zu erkennen. Bin ich jetzt abhängig von dieser Person oder nicht? Ganz egal, ob es die Mutter, der Vater, die Frau, die der Kind, Katze oder sogar irgendein Mann, von dem man oder ein Mensch, von dem man plötzlich abhängig ist, weil man etwas von ihm braucht. Es ist so subtil, so tief in uns drin. Es muss sichtbar sein, bevor wir es wegtun können. Deshalb, lasst uns diesen Grundsatz festlegen. Eine gebrochene Beziehung zeigt sicherlich und prüft mich und wenn ich die Beziehung breche oder was auch immer. Aber dort, wo es gut zugeht, dort ist noch mehr Aufmerksamkeit notwendig, damit ich erkenne, ob es nicht ein Mensch hier ist, an dem ich geklebt bin. Und das kommt hervor, entweder der Mensch tut was falsch oder er stirbt mir weg. Und so ist uns Gott gnädig, dass er uns zeigt und offenbart durch die Not, weil im Guten können wir es ja nicht sehen, weil alle wollen das Gute. Deshalb finde ich 1. Korinther 13 so wichtig, dass wir es verstehen. Das Gute, das aus einer falschen Motivation kommt, ist böse. Die Engelszungen, das Weissagen, der Glaube, der Wunder vollbringt, die Erkenntnis, die so groß ist, die Hingabe des Reichtums, der Hab und des Hab und Gut, was ja so aussieht, wie wenn, hey, man hat alles hingegeben. Und wenn es doch noch das Leben ist, Paulus geht ja bis an das Letzte. Und kommt es nicht aus Liebe, ist es nicht aus Gott getan, ist es nichts und ist nichts nütze. Ist eine Tat, die äußerlich gerecht aussieht, aber es ist nur ein beflecktes Kleid. Während die Taten, die aus Gott gemacht werden, alle richtig sind. Da ist keine Gerechtigkeit mit beflecktem Kleid. Wir haben es gelesen. Oh, dass du auf meine Gebote achten würdest, dann wäre dein Friede wie ein Wasserstrom und deine Gerechtigkeit wie die Meereswellen. Was gibt es denn mehr? Ich übe diese Gerechtigkeit aus. Natürlich ist es nicht meine, aber ich nehme sie von Gott und das ist wichtig. So, damit wir frei werden, muss die falsche Identität aus uns gekreuzigt, getötet werden. Deshalb kam Christus, der erste Adam, um die falsche Identität. Er wurde der erste Adam und nahm die falsche Identität und tötete sie am Kreuz, damit ich sie auch töten kann. Und er stand auf als zweiter Adam mit einer völlig neuen Identität, durch die wir heute im Glauben leben und sie eines Tages in der Realität empfangen. Jetzt möchte ich ein paar Minuten über die Institutionen Gottes reden auf dieser Erde. Gott hat auf dieser Erde Länder und Staaten, Kirche und Ehe und andere Institutionen gegeben, denen hat er Autorität gegeben, seine Gesetze zu verwalten. Wir werden nächstes Mal, wenn wir über die Vergebung sprechen, noch mehr und in Details gehen. Aber ich möchte hier die eine Institution, die mit Autorität ausgestattet ist, die Ehe ein wenig besprechen. Weil die meisten Probleme kommen in der Ehe oder in der Familie, wo die Kinder geboren sind. Deshalb ist die Familie das, was am allerumkämpftsten ist in der Beziehung. Und deshalb ist die Frage, was ist der Zweck der Ehe? Und Gott hat die Ehe gestiftet, dass zwei Menschen, die gleichgestellt sind, zusammenarbeiten. Dem einen hat er eine Aufgabe gegeben und dem anderen. Und in Zusammenarbeit für Gott sollten sie arbeiten. Werden jetzt aber zwei Menschen heiraten, zwei Menschen, die falsche Identität haben und denken, sie sind Gott. Also heiratet jeder mit der Erwartung. Ich habe Fälle in meiner Praxis, wo man den ersten Mann geheiratet hat und es ging schief. Und dann heiratet man den zweiten Mann und es geht wieder schief. Wieso? Und es geht auch von der Seite des Mannes natürlich. Weil jeder in der Ehe in einem Kampf hineingeht, ob der andere meine Bedürfnisse stillt. Jeder sitzt auf dem Thron und jeder hat an den anderen Erwartungen. Es ist nichts anderes, als früher oder später Einzelfleisch. Jetzt nehmen wir an, zwei Götter heiraten, meine zwei Menschen, und sie sind sich ziemlich ähnlich. Es ist ausgeglichen, wie viel der eine gibt und der andere nimmt, und so leben sie doch ganz gut. Woher wissen sie, dass sie doch voneinander abhängig sind? Deshalb ist es so wichtig, dass Gott Schwierigkeiten, Krankheit, den Tod kommen lässt, auch in eine Ehe, um zu offenbaren dem Menschen. Weil Gott hat das Ewige im Sinn, nicht das Jetzige. Deshalb will er, dass Menschen erkennen, wer sie sind. Und in der Ehe kann man das gut. Heiraten natürlich zwei Geschöpfe mit der wahren Identität. Dann heiraten sie nicht für sich. Sie heiraten, um Gottes Institution zu erfüllen. Und sie heiraten, um Gott in der Institution Ehe zu dienen. Weil jeder, der in die Ehe eingeht, geht in die Institution Gottes ein. Sie haben keine Erwartungen für sich an andere. Weil sie sind ja gleichgestellt. Sie sind Geschöpfe. Keiner kann dem anderen etwas tun oder nicht tun. Aber sie können, indem sie zusammenlegen, so wie Gott es gemacht hat, die größte Erfüllung haben in der gemeinsamen Arbeit. Was brauchen sie für die gemeinsame Arbeit? Natürlich die Liebe Gottes, die sie von Gott nehmen. Und die vereint sie, die macht sie friedlich, demütig, hilfsbereit, einer mit dem anderen. Das ist das Paradies. Würden zwei Menschen heiraten, die ein reines Herz haben, dann würden sie die höchste Erfüllung einer Partnerschaft erleben. In völliger Abhängigkeit zu Gott und in völliger Gleichstellung einer mit dem anderen arbeiten sie. Ja, jeder mit seiner Verantwortung. Die Verantwortungen sind unterschiedlich in der Ehe. Aber darum, das macht nicht den einen höher oder weniger hoch. Sie sind beide Geschöpfe. Können ein Gott und ein Mensch heiraten? Das heißt, können zwei Menschen heiraten? Ja, und deshalb hat ja Gott gesagt, es können zwei, die sich nicht einig sind, miteinander gehen. Deshalb sollte man vor der Ehe wissen, heirate ich jetzt einen Gott oder heirate ich einen Menschen? Ich sollte wissen, gehe ich in die Ehe mit Erwartungen für mich oder gehe ich in die Ehe mit Erwartungen, um das Werk des Herrn zu erfüllen? Weil heirate ich für mich, auch wenn ich einen Gläubigen heirate, heirate ich falsch. Und auch wenn die Beziehung gut läuft, ist sie falsch, weil es ist nicht die Liebe in der Ehe, die Bindung, sondern der Egoismus und die gegenseitige Abhängigkeit. Deshalb, wenn es Probleme gibt in der Ehe, kann derjenige, der ein Geschöpf ist, das Problem lösen. Er kann für Gott weiterleben, auch wenn der andere Gott bleibt. Es gibt jedoch Regeln. Und die Regeln müssen beachtet werden von jedem in der Beziehung. Wir müssen auch das wissen, wir leben nicht von der Beziehung der Ehe, sondern wir leben in der Beziehung. Wir leben von Gott in der Beziehung miteinander. Das ist diese mittlere Sache, wo zwei gleichgestellte Geschöpfe miteinander in die Ehe eingehen. Sie leben miteinander, nicht voneinander. Das ist ein Wortspiel, ein kleiner, aber ein großer Unterschied. So, wenn jetzt einer die Ehe bricht, wenn einer die Regeln in der Ehe bricht, wie soll der andere vorgehen? Dadurch, dass er nicht lebt von der Beziehung, kann er ja rein sachlich die Sache für Gott regeln und ist damit mitleidig mit dem gefallenen Partner. Er ist mitleidig mit Gottes Institution und mit Gott, aber er hat kein Selbstmitleid. Er lebt ja nicht von der Ehe, er lebt nur in der Ehe. Lasst uns das wirklich auf der Zunge, das muss in unserem Geist wirklich verbraucht werden. Wir müssen das verstehen. Deshalb sind die Ehen eine Katastrophe. Deshalb sind die Menschen heute nicht mehr beziehungsfähig, weil jeder sucht nur das Seine. Und je ärmer der Mensch ist und getrennter von Gott, umso stärker wird das Bedürfnis nach Liebe und umso mehr gehen wir und fordern und sehen nicht, dass das der falsche Weg ist. Umso weniger Liebe da ist, umso stärker ist der Mensch mit seinen Forderungen. Würde er aber von Gott nehmen, würde er keine Forderung für sich selbst haben. Aber in der Ehe kann man Erwartungen haben, aber nicht für sich, sondern für die Sache des Herrn. In der Kirche kann man Erwartungen haben für die Sache des Herrn, nicht für mich. In der Staat kann Erwartungen haben. Ich in der Firma kann Erwartungen haben von meinen Mitarbeitern. Aber immer mit dem völligen Bewusstsein, nicht für mich. Wenn jemand einen Fehler macht, dann ist es ja nicht meine Firma. Ich vertrete ja nur, ich versuche nur Gottes Gerechtigkeit zu verwalten, seine Gesetze zu tun. Aber das tue ich als Verwalter, nicht als Inhaber. Aber durch unsere falsche Identität sind wir Inhaber der Ehe. Ich will meine Ehe retten. Ha, seit wann hast du eine Ehe? Ich will mein Kind oder meinen Mann oder was auch immer der Mensch hat, meine Mutter. Es gibt nichts mein. Das hat nur Gott. Nur Gott kann sagen mein. Deshalb sagt er, mein Kind, alles was mein ist, ist auch dein. Das heißt, ich kann es nutzen, aber ich kann es nie als mein Eigentum nennen. Es wäre viel zu sagen über Beziehungen. Und es ist das Zünglein an der Waage, dass wir verstehen unsere Identität. Dass wir wissen, wer einig ist in seinem Herzen. Und heiraten oder haben wir zu tun mit Gleichgestellten, die es wissen, die alle aus Gott leben und alle Gottes Liebe weiter tun. Gar keiner für sich selbst lebt. Das ist die Erfüllung des Gesetzes. Das ist das Paradies. So ist der Himmel. Und so wird er sein, wenn Gott am Ende dieses Kampfes, am Ende dieses Konfliktes, die Einheit wieder schaffen wird. Aber sie wird nur geschaffen sein, wenn Menschen ihre eigene Identität erkannt haben. Wenn Menschen die falsche, mit der sie geboren sind, willig ans Kreuz gebracht haben, sagen, ich sterbe täglich, damit ich lebe jetzt aus der Wahrheit, aus der richtigen Identität. Keine Beziehungsstörungen und auch keine falschen Beziehungen gibt es mit der richtigen Identität. Und ich möchte diese Identität haben. Ich möchte aus dem Schatz Gottes leben. Dann bin ich ein freies Wesen. Und dann tue ich alles aus Liebe und nie mehr für mich. Was für ein Tag wird das sein? Wenn Gott zusammen mit meiner Mitarbeit das in meinem Herzen geschaffen hat. Amen.